Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Für Religion interessiert, da muss ich tatsächlich sagen, der sollte das Buch auf jeden Fall lesen. Mit interessiert meine ich aber nicht, dass man dann schon fest irgendwie gläubig ist, sondern wirklich interessiert, weil sonst kann das sehr verstörend sein, was hier vorkommt. Denn ich würde sagen, es richtet sich gegen alle Arten von Glauben, auch gegen die Aufklärung, auch gegen die Skepsis, auch gegen die Rationalität, aber auch gegen den christlichen Glauben und alles andere. Es ist also ein Rundumschlag, da bleibt nichts mehr übrig. Und das ist für Leute, die sich für solche Gedankenkonstrukte interessieren, ganz bereichernd sicherlich, wenn man dann danach überlebt. Ich sitze ja auch noch hier und lese eine Stelle vor, die zu den bodenständigen Stellen im Buch gehört, der man also auch Sonntagnachmittag um 14.30 Uhr im Tosen der Buchmesse vielleicht noch folgen kann. Ansonsten kann man ja hier mal so ein bisschen zur Ruhe kommen und so ein Grundrauschen auf sich wirken lassen. Und ich glaube, ich muss nicht viel einführen, außer dass es ein Ich-Erzähler ist, der jetzt 21 ist, als er das Buch schreibt. Und er erzählt jetzt aber wie zum ersten Mal in den entlegenen Selbstversorgerhof in Oberösterreich, eine Sozialpädagogin gekommen ist. Da war er so etwa 13 Jahre alt, seine Stiefschwester knapp 16. Und dann gibt es noch die beiden Zieheltern mit den klangvollen, sich selbst gegebenen Namen Norea und Valentin. Das gehört auch zur Wiedergeburt eines Menschen dazu, sich selber einen Namen zu geben. Deswegen heißen die etwas seltsam. Mein Name ist Anselm Neft und ich beginne mit der Sozialpädagogin. Sie hieß Christina, wollte aber Tina genannt werden. Sie ging und stand und saß sehr dünn und mit leicht hochgezogenen Schultern und wirkte jünger als Norea und Valentin und auch viel schwächer. Die braunen Augen blickten wie aus einem Eichhorn und sie lächelte, als ob sie sich für etwas entschuldigen müsste, was mich an Noreas Worte erinnerte, Menschen würden zu uns kommen und uns etwas vormachen. Sie würden Fragen stellen mit der verborgenen Absicht, Antwort auf ganz andere Fragen zu erhalten und wir sollten ihnen sagen, was Norea mit uns vorher festgelegt hatte, so als gehe es um ein Spiel. Tina sah sich den Garten an und schüttelte mehrmals den Kopf. Wahnsinn, sagte sie, meinte damit aber nicht Wahnsinn, sondern sehr gut. Sie fragte Norea und Valentin nach der Arbeit im Garten, dem Ertrag, unserer Ernährung und was wir denn überhaupt noch einkauften. Ich erinnere mich, dass bei diesem Gespräch alle sehr freundlich und interessiert wirkten oder taten und Valentin Dinge aufzählte wie Salz, Zucker, Reis, Mehl, Glühbirnen, Zahnpasta, Toilettenpapier, Saatgut oder Hefte und Stifte. Die dünne Frau sagte daraufhin, dass sie am liebsten auch so leben würde, was das Essen anginge. Im Supermarkt könne man ja fast gar nichts mehr kaufen, nicht nur wegen der Gesundheit, auch wegen der Umwelt und der Ausbeutung, was ich nicht verstand. Aber Valentin und Norea verstanden und bekräftigten es, indem sie nickten. Ich wusste nicht, was das Reden über Gartenarbeit und Supermärkte sollte, weil ich dachte, eine Sozialarbeiterin vom Jugendamt müsse über soziale Arbeit und die Jugend reden, aber es passte schließlich dazu, was Norea uns beigebracht hatte. Das, worüber die Menschen reden, ist nicht das, worum es ihnen geht, und die Fragen, die sie stellen, sind oft nur zum Schein gestellt. Tina fragte, womit Valentin und Norea ihr Geld verdienten und Valentin sagte, dass er von seinem Vater eine Summe geerbt habe, die es ermögliche, dieses Haus zu unterhalten, umzubauen, den Garten anzulegen, die Photovoltaikplatten am Dach anbringen zu lassen und ein Leben in der Natur zu führen, das überwiegend aus Selbstversorgung bestehe. Tina sagte einmal mehr Wahnsinn, fügte dann hinzu, dass das sicher auch genug Arbeit sei, veränderte plötzlich für einen Augenblick ihren Gesichtsausdruck und fragte, noch immer etwas seltsam lächelnd, ob wir vielleicht religiös seien. Norea lächelte ebenfalls und antwortete spirituell und offenbar machte diese Antwort die Frau sehr zufrieden.
Sie wurde fast aufgeregt und redete viel darüber, dass die Kirche ja etwas Seltsames sei, ein Machtapparat, der sich zwischen Mensch und Gott oder wie sie sage, die Göttin oder das Göttliche besser noch schalte. Dabei könnten wir ja selbst den Zugang zu dieser Energie, also Kraft finden, in uns selbst nämlich. Und Norea nickte und sagte, dass sie das so ähnlich sehe, während Manda mir einen Blick zuwarf, als wolle sie mir bedeuten, die Frau habe mit Sicherheit keine Ahnung, worüber sie sprach. Weitere Fragen und Antworten, an die ich mich erinnere, hatten Herkunft und Ausbildung von Valentin und Norea zum Gegenstand. Es wurden Städte genannt, Studienfächer. Ich wusste nicht, was davon stimmte und was nicht. Es spielte aber auch heute keine Rolle mehr. Schließlich fragte Tina, warum wir aus Deutschland denn ins bergzerklüftete und von Frost und Unwetter heimgesuchte Oberösterreich gekommen seien. Valentin meinte, die Herausforderung, die Landschaft. Tina sagte nichts, fragte aber auf eine Weise nach einem Kaffee und ob man nun nicht einmal ins Haus gehen sollte, dass Manda und ich noch wachsamer wurden. Dass es keinen Kaffee, sondern einen Kräutertee gab, fand Tina offenbar nicht bedenklich, machte sich aber Sorgen, ob uns Kindern denn nicht das fehlen würde, was sie Klassenkameraden nannte, und ob viele verschiedene Lehrer nicht besser für uns seien als wenige, noch dazu die eigenen Eltern oder besser gesagt Zieheltern, die uns zu Hause unterrichteten. In Oberösterreich darf man das, also wenn sie vorhaben, ihre Kinder nicht in die Schule zu schicken, Österreich. Kann man in Deutschland auch machen, ist aber anstrengender, da kommt öfter mal jemand vorbei und so. Nun war die Zeit gekommen zu sagen, was uns Norea beigebracht hatte. Manda machte den Anfang, indem sie meinte, sie wolle nicht in die Schule. Ich folgte mit dem Satz, ich hätte genug Spielkameraden, meine Schwester und die Kinder der Gegend, zu Hause sei es am schönsten. Norea saß da und sagte, was wollen Sie machen? Die Kinder wollen nun einmal den Heimunterricht. Wenige Minuten später wollte Tina mit uns Kindern alleine sprechen. Zuerst musste ich mit ihr in mein Zimmer gehen, indem sie sich wunderte, dass ich gar kein Spielzeug hatte. Ich erklärte ihr, dass der ganze Garten mein Spielzeug sei und die Tiere und Pflanzen darin meine Spielgefährten. Ich spürte nicht, was Tina darüber dachte. Sie ging nicht darauf ein, sondern fragte, ob ich wirklich nicht in die Schule wolle. Ihr könne ich es sagen. Sie würde auch nichts den anderen verraten. Sie saß fremdartig auf meinem Bett, ich daneben, noch fremdartiger. Sie zu Fragen genötigt, ich zu antworten, ohne dass die einen oder die anderen Sinn ergaben. Ich sagte, mir gehe es gut. Ich sagte, dass ich manchmal schon an die Schule denke und mir auch ausmale, was ich dort vielleicht verpasse, dann aber immer zu dem Schluss komme, dass das Gute der Schule das Schlechte der Schule nicht aufwiege und mir durch meine Fahrten zu den Prüfungen bekannt sei, dass es viele laute, gewalttätige und dumme Schüler gebe und auch Lehrer. Tina sagte, dass aber doch mehrere Lehrer vielleicht besser wären als zwei. Und sie wiederholte auch, dass diese ja meine Zieheltern seien und dass es da vielleicht Probleme gäbe. Ich erwiderte, ich sehe es genau andersherum, ohne dass ich einen Grund dafür angab. Und fügte dann hinzu, ich sei froh, zu Hause so viele Fragen stellen zu können, ganz in Ruhe und unbelästigt von bösen Kindern. Vielleicht tat Tina so, als ob sie nachdächte, vielleicht dachte sie tatsächlich nach, während ich lediglich annahm, dass sie so tue, weil ich kurz zuvor so getan hatte. Zumindest sagte sie nach einer kleinen Pause, aber das gehört doch auch zum Leben, sich gegen böse Kinder zu wehren. Ich sagte daraufhin nichts. Von Norea hatte ich gelernt, Schweigen als eine Antwort zu betrachten, der gesprochenen Antwort oft überlegen. Norea hatte mir gesagt, dass die erkenntnislosen und schlafenden Menschen auf schwankendem Grund stünden und daher beständig nach Bestätigung ihrer jeweiligen Täuschungen suchten. Sie spielten allerlei Beruhigungsspiele, um sich gegenseitig durch Nicken, Lächeln oder bestimmte Antworten zu bestätigen. Ihre Unsicherheit komme aber sofort ans Licht, wenn diese Spiele nicht mitgespielt würden. Und die einfachste Art, nicht mitzuspielen, sei die, nicht zu lächeln und auf Worte, deren Melodie bestimmte Erwartungen verriete, nicht oder entgegen der vermuteten Erwartung zu antworten. Norea behielt recht. Allerdings darf ich nicht auf die Vielzahl der Menschen schließen, wenn ich mir die eine junge Frau vor Augen führe, einen der wenigen Menschen, die bei uns ins Haus kamen. Ich sah ihre blassen, schmalen Hände, die auf den Flächen der Knie hin und her rutschten, während die Lippen im Gesicht nach vorne rückten und sich wieder zurückzogen, was die Worte begleitete, die von ihr gesprochen wurden, weil ich nicht sprach, die ich aber kurz nicht hören konnte. Ich war wie weggetreten. Dann hörte ich wieder Tinas Stimme. Sie sagte, sie wisse selbst nicht, ob sie Kinder, wenn sie welche hätte, auf eine Schule schicken oder nicht lieber auch daheim privat unterrichten lassen oder sogar selbst unterrichten würde, wenn sie bloß Zeit dazu hätte. Es ginge ja auch um Geld, Zeit und Geld. Das Lernen in den Schulen sei ja nicht gut organisiert. Und die Kinder dort kämen heutzutage mit allerlei in Kontakt, was ihnen schaden könne. Ich hätte schon recht, wenn ich von gewalttätigen und dummen und lauten Kindern spreche, aber die könnten eigentlich nichts dafür. Und der Unterricht in einer unruhigen Klasse sei auch oft alles andere als ausreichend. Sie selbst erinnere sich noch zu gut an ihre Zeit in einer Schule und wünsche manches davon niemandem. Man könne fast sagen, das stumpfe Auswendig- und Gehorchenlernen und die Unterwerfung unter die Regeln einer Gruppe bereite einen durchaus für spätere Jobs vor. Diese Jobs seien aber vielleicht selbst stumpfsinnig und jetzt rede sie zu viel. Und ich verstünde vermutlich noch nicht, was sie meine, obwohl ich einen sehr klugen und reifen Eindruck auf sie mache und ob ich ihr jetzt nicht noch zum Schluss etwas malen wolle. Ich nickte, stand auf, holte Papierbögen und Stifte aus dem Unterrichtszimmer und kniete schließlich auf dem Boden und malte ein Haus, einen Baum und eine Sonne, so wie es mir Norea für einen solchen Fall geraten hatte. Haus, Baum, Sonne bedeutet ein gesundes Kind. Für die Sonne nahm ich den gelben Stift, malte aber schließlich noch ein paar orangefarbene Sprenkel hinein, Ausdruck von Individualität oder wie Sozialpädagogen so etwas nennen mochten. Tina hockte neben mir und tat so, als ob ihr gefalle, was ich malte. Sie sagte, hui und schön, obwohl ich doch nur Farben auf ein Papier schmierte und dafür weder Lob noch Tadel erwartete. Während ich den Stamm des Baums ausmalte, fragte ich mich, hinter welcher Kategorie sich Tinas Gier versteckte. Ich kam zu dem Ergebnis, dass sie geliebt, also möglichst umfassend bejaht werden wollte und sich selbst als liebend präsentierte, um dieses Ziel zu erreichen, und vor sich selbst als richtig dazustehen, also dazu berechtigt, zurückgeliebt zu werden. Vielleicht glich diese Liebe oder auch nur Freundlichkeit oder auch nur Höflichkeit für Tina einem letzten Zweck, den sie nicht mehr hinterfragte. Aber wenn Norea recht hatte und sich bei Menschen immer hinter ihrem Verhalten die Gier nach Materievermehrung und nach Materieerhalt verbarg, dann musste Tinas Liebe als Strategie zur Fortpflanzung gesehen werden. Damals verfolgte ich diesen Gedanken nicht länger, vermutlich weil er mich überforderte. Heute komme ich zu dem Schluss, dass Tina sich womöglich erhoffte, anerkannt und deshalb nicht geschädigt, sondern gefördert zu werden und alles Nötige zu bekommen, was sie zu ihrem Erhalt und nach Möglichkeit zur Vermehrung ihres Fleisches brauchte. Ihre Idee könnte so einfach wie irrwitzig gewesen sein. Wenn ich niemandem schade und anderen nütze, dann schadet auch mir niemand, dann nützt man auch mir. Nachdem ich das Bild gemalt hatte, lobte mich Tina noch einmal und ging dann mit mir in die Küche zu den anderen. Anschließend besprach sie sich mit Manda und kehrte auch von diesem Gespräch zufrieden zurück. Zum Abschied sagte sie, wie toll sie das alles finde, dass sie wirklich beeindruckt sei, dass wir uns nicht unterkriegen lassen sollten, dass wir uns an sie wenden könnten, wenn mal irgendwann nicht alles so liefe, wie wir es uns wünschten. Dann steckte sie Norea eine Visitenkarte zu, gab uns allen die Hand, öffnete das Gatter, durch das sie nie wieder kommen sollte, und ging über die Wiese herunter zum Waldrand, während Manda zu mir Wahnsinn sagte und Norea das Lächeln im Gesicht und die Visitenkarte in der Faust zerknüllte. Ja, das ist ein kleiner Einstand. Danke.
Wie viel Zeit haben wir denn noch?
Eine Viertelstunde haben wir noch. Ja, ein bisschen. Genau, das ist ein sehr, das merkt man vielleicht schon, ein sehr abgeschlossener Mikrokosmos, in den wir reinschauen. Wir schauen in diesen Kosmos auch mehr oder weniger Raum für Raum ein. Das Buch ist nicht chronologisch erzählt, sondern es ist erzählt an den Räumen und nicht an dem zeitlichen Ablauf. Erinnert mich gerade wieder ein bisschen an Kant, der hat auch viel mit Zeit und Räumen gearbeitet. Und
Kausalität.
Und Kausalitäten vor allem. Aber, und wir blicken wirklich so in jeden dieser Räume dieses Selbstversorgerhofes rein. Wir schauen erst in den Garten, gehen dann ins Haus, wir schauen uns das Dorf an, das Unterrichtszimmer und all diese ganzen Lokalitäten, wo Adam aufwächst. Und es ist ein sehr in sich geschlossene Weltbild und daher die Frage, was motiviert einen Autor, in so ein geschlossenes Weltbild hineinzuschauen, das irgendwie so komplett aus der Zeit und auch aus der heutigen Zeit rausgefallen zu sein scheint, aber doch geschrieben ist eigentlich in einem sehr, würde ich sagen, radikalen Modernität als Autor. Wie viel aktuelle Welt ist in diesem Kosmos? Was, Wie würdest du das sagen?
Ja, das sind mehrere Fragen, aber ich glaube, die kann ich alle halbwegs kurz beantworten. Was mich motiviert hat, mir so einen kleinen überschaubaren Mikrokosmos zu schaffen, ist, dass ich zur Zeit des Schreibens noch genervter war als sonst und mich zurückziehen wollte. Und weil ich mir das finanziell nicht leisten konnte, mich zurückzuziehen in so ein Kurhotel oder auf den Zauberberg zu gehen, habe ich mich in so eine Welt zurückgezogen, wo nichts ist, außer Philosophie, Religion und schlechte Laune. Und ich glaube, dass dieses Bedürfnis sehr viele Leute haben, dass sehr viele Menschen überfordert sind von dem Tempo, von den Anforderungen, von den unausgesprochenen Anforderungen auch, die in der Luft einer angeblichen Leistungsgesellschaft liegen, die vielleicht doch eher eine Ausbeutungsgesellschaft ist. Und so wie sie es immer war, nur heute wird das nicht mehr so offen gesagt. Und dann kommt man durcheinander und denkt, man wäre selber schuld, dass man sich schlecht fühlt. Und die Leute ziehen sich da wieder zurück aufs Land oder in ganz enge, kleine Verschwörungstheorien, die alles erklären sollen. Und ich glaube, das ist einfach ein Bedürfnis, sich zurückzuziehen in die Gartenlaube. Und das hatte ich auch und ich habe das dann hier ausgetobt. Und wie viel Welt ist in so einem Buch? Ich glaube, da ist sehr viel Welt drin, weil gerade dann, wenn man sich nicht mit, was ist jetzt gerade aktuell in Libyen oder was macht Facebook jetzt mit meiner Seele oder was stand gestern bei Spiegel Online beschäftigt, dann kommt man zu den grundsätzlichen Dingen. Und wenn man zu den grundsätzlichen Dingen ist, dann kommt man auch immer zu dem, was gerade speziell ist und was gerade typisch ist am Menschsein. Und man könnte sagen, wenn man sich mit einem großen Thema der Jetztzeit beschäftigen will, nämlich die Rückkehr des Irrationalen, die großen Schwierigkeiten der vernünftig argumentierenden Menschen plausibel zu machen, warum jetzt irgendwie Kant besser sein soll als Putin oder Trump oder irgendeine Theorie über die illuminatische Weltherrschaft. Wenn man sieht, dass so die Verunsicherung, was ist ein echtes Faktum, was ist Fake News, wie wird Wirklichkeit konstruiert, was ist das alles, anschaut, dann sieht man, es wird nicht so leicht werden, sich mit Religion, Aberglaube, wenn man es so nennen will, und selbst ausgedachten Theorien zu beschäftigen, wenn man glaubt, man hätte auf jeden Fall schon die besseren Argumente, nur wenn man sich für objektiv hält. Das wird sehr spannend werden und auch sehr ungemütlich. Und das Buch ist schon sehr ungemütlich und spannend und da kann man sich schon mal mental darauf vorbereiten, was dann noch kommt. Deswegen ist da sehr viel Welt drin, ja.
Ja. Danke für die Antwort. Und es ist auch ein Roman, der du sagst, auch ein Erschrecken auslöst. Und bei mir zum Beispiel irgendwann der Fall war, als ich es gelesen habe, und ich habe es ja mehrfach gelesen, und als ich es das erste Mal auch gelesen habe, man denkt die ganze Zeit, warum sitzt der Adam eigentlich so alleine in diesem ganzen Zimmer oder in diesem ganzen Haus? Wo blickt er dann rein? Und über diese Struktur, Zimmer für Zimmer, sich dieser Geschichte anzunähern, kommt auch irgendwann raus, warum er eigentlich alleine da sitzt. Und ich glaube, ich verrate nicht so viel vorweg, dass er der einzig Überlebende dieser Familie ist. Und hinter dieses Geheimnis zu schauen, ist auch der Reiz und auch der Schrecken des Romans. Wie kommst du dazu? Du bist ja hauptsächlich bisher lang als Satiriker und Humorist in Erscheinung getreten und hast jetzt der erste Roman, der erschienen ist im Satyr Verlag, war Hell. Der hatte noch sehr groteske Elemente. Und jetzt sind wir in einem ganz, ganz ernsten Roman. War die Umstellung für dich schwer?
Nee, das ist gar nicht schwer, weil eigentlich muss man dann nur den Humor weglassen. Ja, viele denken, humoristisches Schreiben sei irgendwie leichter als ernste Literatur. Das sehe ich überhaupt nicht so. Also gutes humoristisches Schreiben ist eher noch ein Mehr, was man können muss. Ich finde das Buch aber auch nicht humorlos, sondern es ist eine sogenannte Pansatire, also eine Satire, die sich über alles lustig macht, nicht nur über eine bestimmte Anschauung. Es macht sich über das Menschsein an sich lustig, über unsere Art zu denken, über unsere Art, Wirklichkeit zu konstruieren, daran zu verzweifeln. Ja, so wie das vielleicht bei Beckett ist. Das ist, man könnte sagen, ein ganz humanistischer Nihilismus. Okay. Das ist schon lustig auch, ja, aber je nach Perspektive.
Okay,
man könnte ja auch sagen, ne, wenn man Voltaire das, glaube ich, sagt, ne? Wenn man mit dem Herzen und mit dem Gefühl die Menschheit und die Welt betrachtet, ist es eine Tragödie. Wenn man es mit dem Verstand sich anschaut, ist es eine Komödie. Und Komödie entsteht vielleicht auch durch Distanz. Wenn man von oben auf etwas drauf guckt, dann sieht das alles wieder viel alberner aus, als wenn man nah dran ist. Und zum Beispiel, wenn man verliebt ist. Ne? Wenn man dann selber drin ist, so, oh, wenn man es von außen betrachtet, dann denkt man, was macht der da? So ein Quatsch. Ne?
Okay.
Perspektivenfrage.
Genau, wir haben noch etwa 8 bis 10 Minuten Zeit. Ja. Du liest noch einen Ausschnitt aus dem Roman jetzt aus dem Dorf, soweit ich unterrichtet bin.
Ja, ja. Ich guck mal, ob ich das so schnell finde.
Es ist ja nicht chronologisch, deswegen findet man sich nicht zurecht. Das hat damit zu tun, dass die Weltanschauung, um die es hier geht, so pessimistisch ist, dass sie nicht glaubt, dass in der Zeit sich irgendwas verändert. Es gibt nur Räume, die immer gleich sind. Es gibt keinen Anfang und kein Ende, weil es keine Entwicklung gibt hier in der Materie. Aber das nur am Rande. Nehmen wir die Sache mit dem Pfarrer. Der Ich-Erzähler geht so auch im Alter von 13 in das Dorf, ein oberösterreichisches Dorf, gerät da an drei Jungen, die sehr verstört durch ihn sind, weil er anders ist, als sie das so kennen. Er redet auch komisches Zeug und sie schmeißen ihn in einen Brunnen und tauchen ihn ein bisschen unter, um ihn abzukühlen. Dann kommt der Dorfpfarrer und die Jungen laufen weg. Wäre ich ebenfalls weggerannt, hätte ich mir die unangenehmste Begebenheit meines eigenmächtigen Ausflugs erspart. So aber stand ich da und hustete und hörte schließlich, dass mich ein Mann rief. In seinem schwarzen Anzug glich er unter dem blauen Himmel einem lichtschluckenden Schatten, der sich auf ungleichmäßige, klobige und irgendwie ekelhafte Weise auf mich zubewegte. Der Mann beugte sich mir ein Stück entgegen und legte ungefragt eine Hand auf den bereits malträtierten Nacken, klebrig und auf unsichere Weise grob. »Na, was war das?« sagte er mit einer Stimme, die jünger klang, als es zu dem schweren alten Körper passen wollte. Statt einer Antwort hustete ich, teils wegen des geschluckten Wassers, teils, weil mir ein Verwesungsgeruch aus seinem Mund den Atem nahm. Die Hand des Mannes rutschte tiefer zwischen die Schulterblätter und schob mich ein Stück nach vorne. »Komm, du musst dich in den Schatten setzen.« Mit einem Gefühl von Ergebenheit in ein ohnehin nicht zu ändernes Schicksal ging ich an der Seite des großen Mannes. »Ich habe dich schon einmal gesehen«, sagte er. »Du bist von den Deutschen. Ja, schau her, vom alten Ammeringhof da oben.« Während er auf diese Weise halb zu sich, halb zu mir sprach, brachte er mich zum Eingang eines Hauses zwischen Kirche und Friedhof, dessen eigenwilligen Anblick ich bereits studiert hatte. Ein bis zum Dach rankender Efeu überwucherte ein Drittel der kränklich gelben Fassade und gab dieser den Anschein, entzweigerissen zu sein. Unter dem Dachfenster hing ein Holzkreuz mit dem nageldurchbohrten Schmerzensmann. Zu seinen Füßen standen ein nach oben blickender Mann und eine das Gesicht in den Händen bergende Frau. Norea hatte mich gelehrt, dass die falschen Christen den Gepeitschten, mit Dornen gekrönten und ans Kreuz geschlagenen, mit dem Erlöser zu einem Wesen vermischen. Dass sie an ein geschundenes Fleisch glauben, das im Fleisch wieder aufersteht, im neuen Fleisch und das den Jüngern seine Wundmale zeigt. Dass sie den sterblichen Jesus und den himmlischen Christus in eins fügen und sich diesen Unsinn durch eine Lehre von zwei Naturen begreiflich zu machen suchen, nach der dieses Zimmermann-Christus-Gemisch gleichzeitig ganz Gott und ganz Mensch ist, worüber sie in der jungen Zeit ihrer Religion so in Streit kamen, dass sich viele töteten. Noreas Worten zufolge wollten die falschen Christen vergessen, dass der himmlische Christus sich den Leib des Zimmermanns nur geliehen hatte, um von irdischen Augen gesehen und von irdischen Ohren gehört zu werden. Der himmlische Christus war zum Schein bei den Großen ein Großer, bei den Kleinen ein Kleiner, bei den Engeln ein Engel und in der Sphäre der Menschen eben ein Mensch. Ich wusste von Norea, dass ich mich vor den Lehren der falschen Christen zu hüten hatte, weil manche davon ausgeklügelte Kopien der Wahrheit darstellten und von so vielen so oft wiederholt worden waren, dass auch ein wacher Geist verwirrt und in den Nebel des Vergessens geführt werden konnte. Norea hatte mir auch beigebracht, dass die Wortführer der falschen Christen dort, wo ihr Gegenüber zu schlau oder zu einfältig ist, die Lehren ganz beiseite lassen und sich auf das Geheimnis des Glaubens zurückziehen und dass plötzlich das Wissen, das sie vorher gelobt haben, zum Teufelswerk erklärt wird. Ich blieb also auf der Hut, als mich der Mann in sein Haus bat und sich als Pfarrer Josef vorstellte. Ich nannte meinen Namen, setzte mich in einer dunklen Stube in einen tiefen, muffigen Sessel und erreichte mit den Füßen nicht den Boden. Pfarrer Josef reichte mir ein gelbliches Handtuch, mit dem ich mich abtrocknen konnte. Dann zog er sich einen Stuhl heran, nahm zu nah an mir Platz, um mir seinen Atem zu ersparen und musterte mich im Halbdunkel aus wässrigen, müden Augen hinter unten runden und oben geraden Brillengläsern. Da er nichts sagte, fühlte ich mich gedrängt zu sprechen, wusste aber nicht wie und was und hustete stattdessen ein weiteres Mal. »Schön kühl hier drin. Die Hitze macht euch Buben nur aggressiv.« Ich sagte nichts. Im Schweigen wurde der Raum dichter und dunkler, der Gestank überwältigender. Pfarrer Josef stand plötzlich auf und ging mit müden Schritten in den angrenzenden Raum. rappelte dort mit irgendwas und ließ mich mit dem Ticken einer Standuhr und der Erinnerung an seinen Mundgeruch zurück, die übelkeitserregender wirkte als der Mundgeruch selbst. Als Pfarrer Josef zurückkehrte, hielt er in der einen Hand eine Flasche mit Mineralwasser, in der anderen ein Glas, in das kurze Zeit später peinlich laut das Wasser floss. Es berührte mich unangenehm, alleine zu trinken und gegen meinen Willen Schluckgeräusche zu verursachen, aber es wäre mir auf andere Weise unangenehm gewesen, zu sehen und zu hören, wie der Pfarrer trank. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Wie sieht's aus?
Drei Minuten noch.
3 Minuten, ja. Ich will nicht, dass der nächste Lesende durch mich gebremst wird. Ich muss kurz gucken. Na, hab ich ein bisschen verrechnet. Ich springe ein ganz kleines bisschen. In der Kirche habe ich dich und deine Eltern aber nie gesehen. Es sind nicht meine Eltern. Richtig, du bist adoptiert. Und das andere Kind, wie heißt es noch gleich? Manda ist auch adoptiert. Wie alt seid ihr zwei denn? Ich bin 11 Jahre alt und Manda ist 3,5 Jahre älter als ich, gab ich dem Pfarrer Auskunft. Und in die Kirche geht keiner von euch? Nein. Glaubst nicht, dass da Gott manchmal ganz traurig ist, wenn du nicht in sein Haus kommst? Ich suchte nach der Antwort, die Norea für die beste gehalten hätte und sagte schließlich, aber Gott ist doch allmächtig, wie soll er da traurig sein? Pfarrer Josef nickte versonnen, bevor er sagte, dann weißt du sicher auch, dass Gott den Menschen die Freiheit gibt, zu ihm zu kommen oder ihm fern zu bleiben? Ich nickte. Vielleicht ist nicht er traurig, sondern du, weil du nicht in sein Haus kommst. Darüber will ich nachdenken, sagte ich, in der Hoffnung, nun Pfarrer Josef und sein Haus verlassen zu können. Deine Eltern, fuhr er allerdings fort, deine Adoptiveltern, die sind nicht verheiratet? Warum sollten sie verheiratet sein? Weil die Ehe etwas Heiliges ist, mein Junge. Bist du verheiratet, Pfarrer Josef? Der Pfarrer lachte und faltete die Hände in einer Geste der Behaglichkeit. Du bist wirklich aufgeweckt, aber du musst auch wissen, die Braut der Priester ist die Kirche. Das verstehst, wenn du älter bist. Anstatt zu nicken und es damit gut sein zu lassen, spornte mich ein eitler Geist an, der Eitelkeit des Pfarrers zu antworten. Ich verstehe es jetzt schon. So? Dann bist du ja wirklich aufgeweckt. Dann kannst du mir bestimmt auch sagen, warum deine Zieleltern als Mann und Frau zusammenleben, ohne dieses Leben durch den Bund der Ehe zu begründen. Sie schlafen nicht miteinander, warum sollten sie verheiratet sein, sagte ich. Der Pfarrer nahm kurz seine Brille ab, putzte unkonzentriert mit dem Saum eines Jackettärmels darüber und sah mich dann noch trauriger, aber auch sonderbar verschlagen an. Ich red einmal mit deinen Eltern, vielleicht bist du doch noch ein bisschen zu jung, um zu verstehen, worum es hier geht. Die Ehe ist etwas Gutes. Das ist ein schönes Ende eigentlich. Die Pointe fehlt jetzt, aber es dauert zu lange.
Das kann
Tut mir leid. So ist das ganze Buch, aber wenn man denkt, es käme was, kommt nichts. Nein, okay. Ja, danke, dass ihr hier wart. Und danke an Volker Suhrmann vom Satyr Verlag und an die Veranstalterin hier.
Genau, und vielen Dank an die Kurt-Wolf-Stiftung und das Forum Die Unabhängigen, dass wir hier dieses Forum nutzen durften, um diesen Roman vorzustellen. Sie können den Roman erwerben hinter dieser weißen Wand. Dort steht ein Büchertisch, dort kann man dieses Buch kaufen. Oder schauen Sie mal am Stand vom Satyr Verlag vorbei im Gang G, der Stand 107. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß noch hier auf der Leseinsel.
Ja, muss man ja ein bisschen tarnen, ne? Wie, jetzt kein Wodka? Wieso denn nicht? Da müssen wir aber noch dran arbeiten. Oh, es läuft schon. Oh Gott, jetzt darf man nichts Falsches mehr sagen. Oh, Mann.
Danke.
Ja, ich freue mich, dass Sie da sind. Ich bin Günter Butkus vom Pendragon Verlag. Wir sind hinter der Kurt-Wolf-Stiftung. Und die Lesung mit Willi Achten ist aus seinem Kriminalroman Nichts bleibt. Ich werde am Anfang nicht so viel zu dem Roman sagen, weil ich finde, dass der Text A für sich spricht und außerdem finde ich, man muss auch als Leser sich noch überraschen lassen können. Ich bin zum Beispiel jemand, der keine Klappentexte liest, bevor er ein Buch kauft, und ich lese auch keine Exposés, wenn mein Autor...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.